Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Lukasevangelium, Kapitel 23. Und sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte. Und sie kreuzigten Jesus dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu, brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnisverurteilung bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne verlor ihren Schein. Und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah. Und sie schlugen sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Karfreitag geht es um das Sterben von Jesus. Das dürfte allgemein bekannt sein. Ein Ereignis, das lange zurückliegt. Betrifft uns das? Wie ist das eigentlich mit unserem eigenen Sterben? Das liegt vor uns und betrifft uns ganz gewiss. Wir verdrängen das gern, aber das wird unser Sterben nicht verhindern, es sei denn, Jesus kommt eher wieder. Dein Selbsterhaltungstrieb sagt dir vermutlich und mir ganz genauso: Ich werde bestimmt mal alt oder jedenfalls noch älter. Und der Tod betrifft mich heute und in nächster Zukunft noch nicht. Möge es so sein. Aber das könnte die zweitgrößte Täuschung unseres Lebens sein. Hast du dir schon einmal überlegt, wie du gerne sterben würdest? Vermutlich wirst du sagen: Ich möchte gern alt und lebenssatt sterben, wie es die Bibel manchmal formuliert. Also nach einem langen und erfüllten Leben. dann, wenn ich erreicht habe, was ich erreichen wollte und erreichen sollte? Wenn ich an dem Punkt bin, an dem ich zufrieden sagen kann, jetzt ist es genug. Der ideale Zeitpunkt des Todes, wenn jemand alt und lebenssatt sterben kann. Und dann wünschen wir uns sicher, dass wir ohne Schmerzen und vorherige Leidenszeit sterben können. Und ohne, dass wir anderen und uns selbst vorher eine Last sind. Am besten dann ganz einfach ruhig entschlafen. Sanft hinüberschlafen, ohne dass man es selber merkt. Und ein drittes, was noch gut wäre, dass wir beim Sterben nicht allein sind, nicht abgeschoben und uns selbst überlassen in einem Nebenraum, sondern möglichst zu Hause, im Beisein der unseren, in der Begleitung der Nächsten. Ich denke, das wären so unsere hauptsächlichsten Wünsche, alt und lebenssatt, ohne Leiden und Schmerzen ruhig entschlafen können und zu Hause im Beisein der Unseren. Das wäre gut. Und das wäre sehr wertvoll und erstrebenswert, keine Frage. Aber das sind alles zunächst mehr äußere Dinge. Das betrifft eher die äußeren Umstände. Da geht es nur um die Frage, wie wir aus dieser Welt gehen, wie wir aus dieser Welt gehen. Es steht aber noch eine andere Frage an, nämlich, in welche Welt kommen wir dann hinein? Und wie kommen wir da hinein? Ich habe vorhin von der zweitgrößten Täuschung unseres Lebens gesprochen. Was wäre denn die größte Täuschung? Die größte Täuschung wäre die Meinung, dass mit dem Tod alles aus und vorbei wäre. Wer das denkt, hat sich selber mit Blindheit geschlagen. Er hat verworfen, was die Menschen zu allen Zeiten auf der ganzen Welt an allen Orten eigentlich schon immer wussten. Er will nicht sehen, was in der Bibel völlig klar ist und inzwischen auch wissenschaftlich durchaus gut bezeugt ist. Es geht selbstverständlich nach dem Tod weiter. Die Frage ist nur, wo und wie. Aber schauen wir uns zunächst einmal das Sterben von Jesus an. Er starb nicht alt und lebenssatt, sondern im blühenden Alter von etwa 33 Jahren. Und obwohl er die wichtigste Aufgabe auf der ganzen Erde und in der Menschheitsgeschichte zu lösen hatte und im Übrigen nur Gutes tat und die Wahrheit sagte, gab Gott ihm nicht mehr Lebenszeit hier. Und trotzdem konnte er vor seinem Tod sagen, ich habe meine Lebensaufgabe erfüllt. Ich habe sie zum Ziel gebracht, vollendet. Ich habe das Werk vollendet, das Gott mir gegeben hat. Er schaut auf ein wirklich erfülltes, zum Ziel gekommenes Leben zurück. Offensichtlich hängt das nicht vom Alter ab. Das nächste, er konnte nicht ruhig und sanft entschlafen, ohne Leiden und Schmerzen, im Gegenteil. Er wurde auf die grausamste Weise zu Tode gebracht, die sich ein menschliches Hirn je ausgedacht hat. Die Geißelung war damals oft schon tödlich. Die Riemen wurden spitze Knochen oder Bleikugeln, andere Metallteile eingeflochten, die bei kräftigen Schlägen die Geschwindigkeit von Geschossen erreichten. Es gab Geißelungen, bei denen hinterher die Eingeweide bloß lagen. Und Kreuzigung bedeutete ein stundenlanges, manchmal tagelanges Sterben. Ich zitiere aus einer Beschreibung: Die Nägelwunden, nur wenig blutend, sind extrem schmerzhaft. Anfangs sitzend, es gab ein Querholz, auf dem man sich abstützen konnte, was die Qual noch verlängerte. Anfangs sitzend, rindlings auf einem Holzsteg, sodass die Zerrung an den Nägeln teilweise ausgeschaltet werden kann. Bei Erlahmung der Muskeln wieder Zerrung und so fort. Rötung und Entzündung der Rutenwunden, wieder Nägelwunden durch Infektion, dadurch Fieber und namenloser Durst, Qual durch Milliarden von Fliegen, Unbehagen durch Unbeweglichkeit, Überanstrengung des Herzens, da auch die Arme gehoben, so Zirkulationsstauung und dadurch Starkkrampf in Anfällen von enormer Schmerzhaftigkeit. Durch Blutstauung in den Lungen Erstickungsangst, der Körper bläulich, die Venen geschwollen, die Nägel bleifarben, auch die Wundmale schwellen an. Schweiß rinnt am ganzen Körper, der Hals schwillt an, das Gesicht ist gedunsen voll bläulicher Flecken. Die Löcher der spitzen Nase blähen sich in Atemnot, die Wangen sind schlaff, die Lippen blau, halb geöffnet, voll venöser Flecken, die Zähne bleckend. Der Blick ist verschwommen und verloren. Kot und Urin gehen ab. Aus Mangel an Sauerstoff tot im Krampfanfall. So in etwa müsste Jesus gestorben sein. Und das Dritte: Jesus war dabei zwar nicht allein, aber sein Sterben geschah nicht im geschützten Raum, wie das sein sollte, sondern es war ein öffentliches Schauspiel. Man hatte ihn ausgestoßen aus der Stadt. Die ihm räumlich am nächsten standen, spotteten und lästerten. Und die ihm innerlich am nächsten standen, waren weit weg. Ein Tod all unseren Wünschen entgegengesetzt. Ein Tod, wie er schlimmer nicht sein konnte. Aber ein Viertes kam hinzu, was unter uns Menschen heute wohl öfter fehlt. Jesus wusste, wo er hingeht. Jesus wusste, wo er hingeht. Dem einen Verbrecher konnte er versprechen: Wahrlich, ganz bestimmt und gewiss, du kannst dich darauf verlassen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und als er starb, indem er mit lauter Stimme ausrief: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Nachdem er das gesagt hatte, gab er den Geist auf und ließ seinen Geist heraus, so ganz wörtlich bei Lukas. Als er so starb, nahm er diesen Verbrecher als Ersten mit. Jesus wusste, wo er hingeht. Mediziner sagen übrigens, das mit der lauten Stimme kann doch gar nicht sein. Wer noch laut rufen kann, stirbt nicht, noch nicht. Das könnte bedeuten, dass man durchaus wörtlich nehmen muss, was hier steht. Jesus hat tatsächlich seinen Geist Gott, dem Vater, übergeben. Und dann steht ja ganz wörtlich, er gab seinen Geist heraus, gab ihn auf. So ist er gestorben. So war sein Werk vollbracht. Also nicht die biologischen Vorgänge bestimmten den Zeitpunkt seines Todes, sondern Gott. Das Sterben von Jesus, äußerlich grausam, viel zu früh, der denkbar qualvollste Tod unter Spott und Hohn der anderen. Aber innerlich sehr klar. Er ging zu Gott, seinem Vater, Und der Verbrecher neben ihm war der Erste, den er mitnahm auf seinen Weg in Gottes Herrlichkeit. Liebe Gemeinde, was ist eigentlich uns wichtiger? Wann und wie wir aus dieser Welt gehen? Oder wo wir dann hingehen und die Ewigkeit verbringen? Was sind unsere Jahre gegenüber der Ewigkeit? Was sind unsere jetzigen Freuden gegenüber den Qualen in der Hölle? Und was sind unsere jetzigen Leiden gegenüber der ewigen Freude im Himmel? Was bedeutet das Sterben von Jesus für uns? Zunächst einmal, er kennt das Sterben. Er kennt das Sterben und kann und will uns darin ganz nahe sein. Gott führt uns keinen Weg, den er nicht vorher selbst gegangen wäre. Gott führt uns keinen Weg, den er nicht vorher selbst gegangen wäre. Wir verstehen oft nicht, warum wir oder andere so leiden müssen. Aber ehe wir uns darüber beschweren, sollten wir wissen und berücksichtigen, Jesus, Gottes eigener, einziger, einzigartiger Sohn, hat die schlimmsten Leiden auf sich genommen für uns. Denn jetzt kommt das Wichtigste, Jesus starb für uns, damit wir leben können für immer. Die Finsternis, die zur Zeit der Kreuzigung plötzlich kam, am helllichten Mittag, zeigt unsere Finsternis. Unsere Finsternis, die zur Kreuzigung von Jesus geführt hat. Die Finsternis, in die wir normalerweise gehen würden oder müssten. Diese Finsternis hat Jesus auf sich genommen. Der Vorhang im Tempel zerriss, als Jesus starb. Und das zeigt, der Weg zu Gott ist nun offen. Jeder darf in die unmittelbare Gegenwart Gottes kommen, ins Allerheiligste. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wie sehr hat Gott die Welt geliebt? Er hat sie mehr geliebt als Jesus. Er hat sie mehr geliebt als Jesus. Lieber gab er Jesus dran als die Welt. Und für Welt darfst du deinen Namen einsetzen. Deinen. So sehr mehr als Jesus hat Gott dich geliebt und liebt dich noch, dass er seinen einzigen, einzigartigen Sohn draufgab, damit du, der du oder die du an ihn glaubst, ihm vertraust, dich auf ihn verlässt, nicht verloren gehst, zugrunde gehst, kaputt gehst, zerstört wirst, sondern das ewige Leben hast. Andauerndes Glück in der Gemeinschaft mit Gott, Leben mit göttlicher Qualität. Wem kann man dann überhaupt vertrauen, wenn nicht dem, der uns so liebt und das auf sich genommen hat? Das Sterben von Jesus hat etwas mit deinem Sterben zu tun, will etwas damit zu tun haben. Und über beides solltest du dir Gedanken machen und zur Klarheit kommen. Dein Sterben und das Sterben von Jesus. Jesus hing zwischen Himmel und Erde, weil Gott dich nicht hängen lassen will. Und du sollst nicht hier im Leben rumhängen und auch nicht im Tod hängen bleiben. Es geht um ein Leben mit göttlicher Qualität. In der schlimmsten Bosheit der Menschen wurde die größte Liebe dieser Welt sichtbar. In der schlimmsten Bosheit der Menschen wurde die größte Liebe dieser Welt sichtbar. Gottes Liebe hat in Jesus alle menschliche Bosheit und alles menschliche Leid besiegt. Unser Sterben und das Sterben von Jesus. Wenn sich das kreuzt, wenn das zusammenkommt, wenn Jesus in unserem Leben ist, dann ist die Hauptsache geklärt. Und dann dürfen wir auch die wünschenswerten und erstrebenswerten Nebensachen getrost Gott überlassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, dein Kreuz ist die Antwort auf unsere Fragen. Dein Sterben ist die Lösung für unser Sterben. Dein Tod ist der Sieg über unseren Tod. Deine kurze Lebenszeit hat uns die Ewigkeit gebracht. Deine Wunden bringen uns Heilung. Deine Leiden Herrlichkeit. Alle Bosheit und Grausamkeit, die an deinem Kreuz sichtbar wurde, alle Schuld und Sünde hast du besiegt und überwunden. Wir müssen nicht mehr verzweifeln, verbittern und verloren gehen. Wem können wir vertrauen, wenn nicht dir? Wer liebt uns bedingungslos, wenn nicht du? Die Kraft deines heiligen Blutes komme über uns und all die unseren. Die Kraft deines heiligen Opfers werde in uns mächtig. Die Kraft deiner heiligen Liebe löse uns von aller Ichhaftigkeit. Die Kraft deines Sieges mache uns zu Boten deiner Liebe. So hilf uns selber und unsere Mitmenschen mit deinen Augen zu sehen und auch das Leid mit deinen Augen zu betrachten und mit deinen Händen zu lindern oder zu heilen. Lass uns bei allem sehen und unterscheiden können, was die Hauptsache ist und was Nebensachen sind. Dass wir über unseren Wünschen nicht deinen Willen verachten und über allem Angenehmen nicht das Heil verlieren. Ja, fülle uns mit deinem Leben und mit deinem Geist des Lebens, damit auch unser Sterben ein Heimgehen wird zu dir und der Tod uns die Tür zur Ewigkeit öffnet. Amen.